Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Heller Bart, goldblond, schien mit einem Schlag braun zu werden. Eine violette Linie versperrte seine linke Wange. Des fanatischen Offiziers das Ehrenkreuz haben. Doch schon war der Tod da. Unsere Augen sahen die schmerzhafte Zuckung in seinen Gesichtszügen sich löschen, die sie knebelte. Und auf ihr, jung und zart, beinahe kindlich, das langsame Licht eines Lächelns. Er murmelte: Meine Mutter. Und bei diesem letzten Wort ist er verstorben. Ganz und gar wiederhergestellt, angeschmiegt. In unseren Augen war alles soeben zu Ende gegangen. Für ihn nicht. Doch wie würde ich auf die andere Seite gehen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Sie mehr erfahren möchten über die Rolle, die dieses Buch auch für die deutsch-französischen Beziehungen spielen kann, dann erfahren Sie darüber auch noch etwas im Vorwort, das Jürgen Strasser hier vorangestellt hat, auf dem ich es gelesen habe. Einen schönen Tag.
Schön reinsprechen. Genau, das ist jetzt. Wir können dann auch gleich loslegen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Barbara Weitle. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und sich für Resupot interessieren, wie ich auch übrigens schon sehr lange. Zu meiner Linken sitzt Angelika Androchowitsch vom Wunderhorn Verlag, die dieses sehr interessante Buch verlegt haben. Und bevor wir zum Buch kommen, in dem Buch geht es, also wir versuchen das Programm so zu gestalten, dass es Themenblöcke gibt und sinnvolle Zusammenhänge. Nun hatten wir gerade das Thema Erster Weltkrieg. Hier geht es jetzt um Flüchtlinge, die Flüchtlingsfrage nach dem Zweiten Weltkrieg. Darüber werden wir uns unterhalten, darum geht es in dem Buch. Resupot ist eine, ich sagte gerade, dass ich sie schon sehr lange verfolge, das ist eine Fotografin und Übersetzerin gewesen, eine dieser wunderbaren Frauen, die die Weimarer Republik hervorgebracht hat. 1901 bis 1996 hat sie gelebt. Der Wunderhorn Verlag hat sie entdeckt. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen. Angelika Androchowitsch hat sie persönlich gut gekannt. zunächst ein wenig über Réseau in Erfahrung zu bringen und dann über das Buch zu sprechen. Also, wie kam es zu Réseau und dem Wunderhorn Verlag und was ist es für eine Frau?
Wir hatten das Glück, Sie und Ihren Mann Philippe Soupeau, den französischen Surrealisten Philippe Soupeau, der damals einzige noch lebende französische Surrealist in Heidelberg, persönlich kennenzulernen. Philippe Soupeau hat in der Heuscheuer von der Uni einen Vortrag gehalten über Surrealismus. Und wir sind alle hinmarschiert und haben gedacht, diesen Mann müssen wir kennenlernen, weil er ist eigentlich immer totgeschwiegen worden. Die meisten wussten gar nicht mehr, dass er noch so aktiv unterwegs ist. Und wir sind dann zu ihm hin und haben dann auch ziemlich frech, wir waren damals noch sehr jung, als Verlag auch noch nicht so bekannt, gesagt, wir würden seine Bücher gerne verlegen. Und dann hat er, so ironisch wie er war, gesagt, passt mal auf, Leute, es kann sein, weil ich habe meine Verleger, die haben immer pleite gemacht, nachdem sie mich verlegt haben, dass euch das dann auch so geht. Viel strenger mit uns war Réseau. Das war sehr lustig, weil solange Philippe Soupeau lebte, war Réseau ganz im Dienst ihres Mannes. Also diese vielfältigen Facetten, die sie als Persönlichkeit, als Künstlerin in ihren unterschiedlichen Funktionen zu bieten hat, haben wir eigentlich erst bei ihr nach dem Tod von Philippe Soupeau entdeckt. Und Ré ist eine Frau, die mich persönlich wahnsinnig beeindruckt hat, also auch in einem frauenemanzipatorischen Sinne, nicht in einem feministischen, also sie hat sich auch nie in den Dienst von irgendeiner Sache gestellt, aber sie hat eine dermaßen Lebensenergie und Überlebensstrategie entwickelt, und zwar schon als junge Frau, als sie gegen den Widerstand ihrer Eltern, sie ist geboren als Erna Niemeyer in Pommern, der Vater war ein Metzger, Viehhändler, also schon gut betucht, aber auch etwas streng. Und die Mutter hat mehr Verständnis gehabt für die Situation, wie sie dann ins Bauhaus ging in Weimar. War das so, dass die Eltern eigentlich sie, wie sie merkten, was da los ist und was die für ein Leben führt, für unzurechnungsfähig erklären wollten und dort wieder wegnehmen wollten. Und das ist ihnen aber nicht gelungen. Und sie hat diese, was ich an ihr so spannend finde, so ein unbedingten Durchhaltewillen und auch eine wahnsinnige Disziplin gehabt. Also man kann sagen, schon fast so preußisch, auch wenn sie aus Pommern, aber es war richtig preußisch und hatte immer, sie war eigentlich immer bemüht um Contenance. Ja? Also ihr ganzes Leben war eigentlich so, immer Haltung bewahren, egal in welcher Situation ich bin, egal wie dreckig mir es persönlich geht. Und das denke ich gerade in der Zeit, wo sie 1950 in Deutschland unterwegs war, ging es ihr sehr, sehr schlecht, weil sie hatte erstens gar kein Geld. Sie wusste auch gar nicht, wo sie bleiben soll, weil die Deutschen waren nicht bereit, nach ihrer Eheschließung mit Philippe Soupeau ihr die deutsche Staatsbürgerschaft wieder zu verleihen. Und sie hatte eigentlich den Status einer Französin, die damals gar nicht in Frankreich lebte und auch nicht leben wollte, weil Philippe war da, wie das dann manchmal so ist, mit seiner jüngeren Geliebten in Paris. Und sie hatte es noch versucht, also Philippe wollte sich in dem Sinne auch nicht trennen, aber die andere war eben auch da. Und Ré war dann so konsequent und hat dann gesagt, 1948, das mache ich nicht mit. Ja. Und dann hat sie ja so verschiedene Etappen gehabt, wo sie erstmal versuchte, bei Freunden, die dann noch ein Haus hatten, unterzukommen, auch in der Schweiz und so. Und da hat sie dann irgendwann so einen Halt gefunden und auch eine Arbeit wieder gefunden. Also sie hat ja so mehrere, sagen wir mal, Metamorphosen ist übertrieben, aber sie hat so verschiedene Entwicklungsschritte gemacht, von ganz am Anfang Bauhausschülerin, wo man auch heute sagen kann, sie ist eigentlich die Bauhausschülerin mit dem kompaktesten Werk. Also das merken die in Weimar jetzt auch. Also so.
Das ja, vielleicht sollten wir mal zwischendurch erwähnen. Also sie hat wirklich großartige Fotografien gemacht und in den letzten Jahren hat es eben einige große Ausstellungen mit ihrem Werk gegeben. Also unter anderem, ich glaube, das war schon in den 90er Jahren, Martin Gropius Bau. Eine wunderbare Ausstellung und der ist ja eben auf Fotografieausstellungen unter anderem spezialisiert. Und da gab es eine sehr schöne Ausstellung auch in der Kunsthalle Mannheim vor einigen Jahren, Und der Wunderhorn Verlag hat eben ja auch den Nachlass dieser Künstlerin, Fotografin, und hat eben im Laufe der Jahre, wie viele Bücher sind es eigentlich insgesamt, also eine ganze Reihe Bücher
das
mit ihrem fotografischen
sind
Werk.
10, ja.
Und dann wollte ich noch was zu der Haltung sagen, die du vorhin beschrieben hast. Sie war eben eine Künstlerin, wie wir gehört haben, eine Bauhausschülerin. Und das hat sich auch äußerlich manifestiert, denn sie war eine wahnsinnig schöne Frau auch und hatte ja auch ein großes Interesse an Design, an Mode, hat sie ja auch über Mode geschrieben und auch sie selber war ja so ein Typus.
Ja, also ich meine, so diese Bauhaus-Sichtweise, die sie ja bei Itten gelernt hat, die hat sie eigentlich ihr ganzes Leben mit sich getragen und hat immer wieder also ihr eigenes Ordnungssystem danach eingerichtet. Also wenn die eine neue Wohnung bezogen haben und Reh hat mal überlegt, wie viele Umzüge sie in ihrem Leben hatte. Also die kamen auf die Zahl mindestens 52. Und sie hat es immer wieder so gemacht, egal ob sie jetzt in New York war, im Studio von Max Ernst oder der Boden wurde schwarz gestrichen, die Wände weiß. Und sie hatte ein System, wie sie alles aufbaut und hat Möbel selbst gebaut, wie sie das im Bauhaus damals gelernt hat. Also auch noch wie Philipp dann in Swarthmore in USA unterrichtet hatte am College, hat sie noch Sessel gebaut, Tische gebaut, weil die mussten ja dann auch mit den Studentinnen von ihm so, naja, Kaffee machen und diese Geschichten, also Diskurse führen zu Hause. Und die waren ja alle nicht so betucht, dass sie denen so viel Mittel zur Verfügung stellen konnten. Und so hat sie sich eigentlich auch mal selbst beholfen, ja.
Bevor wir jetzt einen Textausschnitt hören aus dem Buch über die Flüchtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland waren, wollte ich noch auf ihr eigenes Flüchtlingsschicksal eingehen. Das ist ja eben interessant. Darum wahrscheinlich kümmert sie sich ja auch so besonders empathisch um das Schicksal der damals Vertriebenen und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Also sie selber musste ja 1938 nach Nordafrika emigrieren. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen schildern.
Ja, also sie war ja in der Situation, dass sie mit Philipp Suppur ab 1934 so Reportagereisen mitgemacht hat und angefangen hat zu fotografieren. Und Philipp Suppur hat dann von Blum den Auftrag bekommen, in Tunis so einen antifaschistischen Radiosender aufzubauen. Und dann ist sie mitgegangen und diese Zeit von 34 bis 38 war sicher ihre schönste Zeit im Leben, weil die haben so außerhalb von der französischen Kolonie sich im Viertel, also richtig direkt im alten Viertel, eine wahnsinnig tolle Wohnung gesucht, die sie auch eingerichtet haben. Reh natürlich wieder und auch zwei Bedienstete hat. Also sie haben richtig gut da gelebt, bis Rommel nach Tunis kam, ne? Und dann war es einfach vorbei. Und sie hatten dann diese Flucht, wo sie alles also in der letzten Minute zurücklassen mussten, damit sie noch den letzten Bus aus Tunis raus erwischen. Das war 12.3., ich weiß es so genau, weil der 12.3. hat mehrere Bedeutungen bei Reh Suppur, 1942. Und dann sind die von Tunis nach Algier, haben bei Leuten Freunden Unterkunft gefunden, also meistens literarische Freunde, Intellektuelle, Journalisten, und sind dann von Marokko aus nach USA ins Exil vorübergehend gegangen. Und auch da war wieder Philipp sehr aktiv, weil er ist der gewesen, der wieder da einen Radiosender im Auftrag von de Gaulle aufbauen sollte. Er ist durch Nordamerika gereist, er ist durch Südamerika gereist. Und dann war für Reh die Situation sehr, sehr schwierig als Deutsche, weil die anderen haben mit ihr nicht offen geredet, weil sie gedacht haben, so wie die so ist, weil sie auch viele kritische Bemerkungen gemacht hat, wie die anderen über Deutschland und Deutsche sind alle Nazis und so weiter diskutiert haben, wo man vielleicht gedacht hat, oh, da muss man aufpassen. Und da fing sie an, so fast wie so eine innere Einsamkeit also so zu haben, weil sie eben auch mit Philipp nicht mehr in dieser Vertrautheit war. So, weil man war ja nicht, sie hat ja keine Funktion mehr gehabt. Sie ist nur als Frau mitgereist. Sie hat dann manchmal in Südamerika versucht, in Bibliotheken zu gehen, sich kundig zu machen, angefangen so für auch Reportagen zu recherchieren. Also so hat sie sich was überlegt. Und dann war sie teilweise auch von diesen vielen, also die haben einen Kalender gehabt. Sie hat immer so kleine Tagebücher geführt, Kalender, die sie ganz klein mit Bleistift beschriftet hat. Und die haben, also welche Termine, die hatten jeden Tag woanders. Und dann war es für sie auch, gerade in der Flüchtlingssituation und so, wie sie war und nirgendwo mehr eigentlich ein richtiges Zuhause zurückpommern, hat sich auch Sorgen um die Eltern und um die vielen Freunde gemacht in Deutschland. Ja klar, auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Und das war dann so, wo sie dann auch diesen Reichtum, war bei Victoria Ocampo, diesen Reichtum der Leute, also die hatten in Saus und Braus gelebt. Und die Giselle Freund, die auch da war, die hat dann mal gesagt, also mir ist auch mal schlecht geworden, wenn die mit Aperitif und jetzt so dicken Mahlzeiten anfangen, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ja.
Das denke ich, manchmal geht den syrischen Flüchtlingen in Deutschland sicher auch so, ne? Die erleben, wie wir unser schönes, normales Leben leben und sie versuchen, sich eine Existenz aufzubauen. Ja, da kommen wir jetzt noch drauf. Also mir war eben wichtig, dieses Flüchtlingsschicksal von Resupo vorzuschalten sozusagen. Ich wollte noch erwähnen, sie hat ja dann auch eine sehr schöne Fotoreihe gemacht über Prostituierte in Tunis.
Tunis, ja.
Genau, da gibt es einen eigenen Bildband, den ich Ihnen auch sehr empfehlen kann.
Ja, das heißt, eine Frau allein gehört allen. Und da ist ja auch nur über die Kontakte von Philipp in dieses sonst für andere nicht betretbare Viertel gelangt, wo eben die in Anführungszeichen ausgestoßenen Frauen, gesellschaftlich ausgestoßenen Frauen waren. Und was ich frappierend finde, wenn man in die Gesichter, also die Fotografien dieser Frauen anschaut, diese Porträts, die sie gemacht hat, wie viel, ja, also Freude ist jetzt übertrieben, aber das sind jetzt nicht so Leute, Frauen, die jetzt irgendwie vergrämt oder verbittert oder so in die Kamera gucken, sondern die haben alle so eine Persönlichkeit, ja, also strahlen was aus, also sind sehr lebendig, was sie auch als Fotografin immer ausgezeichnet hat. Sie hat so ein soziales, intuitives Empfinden gehabt für eine Situation. Ihr ging es nicht darum zu brillieren oder irgendwie selber oder zu retuschieren oder irgendwie nochmal was schöner, schlechter oder so zu machen, sondern das zu zeigen, was ist und möglichst unauffällig und unbemerkt. Ja, das ist ja so.
Und zu diesem Buch Katakomben der Seele, ein, wie ich finde, sehr schöner Titel. Also 1950 ist Resupo dann im September, genau vom 3. bis 26. September durch Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gereist und hat eine Reportage zur Situation von Flüchtlingen und Vertriebenen geschrieben. Und um diese Reportage schreiben zu können, hat sie Flüchtlingslager besucht in Dachau, in Geretsried, in Neuschönbuch bei Erlangen und Friedland und Uelzen. Und man muss sich eben vorstellen, dass es 12 Millionen Flüchtlinge waren, die damals gekommen sind, Vertriebene und eben Flüchtlinge. Bevor wir weitersprechen, würde ich gerne jetzt diesen ersten...
Soll ich einfach mal den ersten? Genau. Das ist auch die Titelgebung. Also das Kapitel 1 ist überschrieben: Heute noch 580 Massenwohnlager im Bundesgebiet, Tiefbunker, Katakomben der Seele. Wohin ich auch kam auf meiner Reise durch das herbstliche Deutschland, sei es zu dem Universitätsprofessor, der im besten Viertel der niedersächsischen Universitätsstadt eine Sechszimmerwohnung sein eigen nennt, sei es zu der Schlossbesitzerin in einer der schönsten Gegenden Bayerns, sei es zum Bauern in Schleswig-Holstein, sie alle verfügen nicht mehr frei über ihren Wohnraum. Unzählige Namen stehen anstelle eines einzigen an den Wohnungstüren. So und so zweimal klingeln, so und so dreimal klingeln und so weiter. Niemand hat Anspruch auf mehr als ein Zimmer. Übrige Wohnräume werden beschlagnahmt und der Wohnungsbesitzer muss die vom Wohnungsamt eingewiesenen Personen aufnehmen. In sehr vielen Fällen leben sogar ganze Familien in einem Raum und viele Hunderttausende müssen mit Baracken oder sogar mit Bunkern Vorlieb nehmen, diesen katakombenähnlichen, zwar bombensicheren, aber fensterlosen Betonbauten, die oft bis zu 3 Etagen unter der Erde liegen und, soweit sie nicht gesprengt worden sind, heute als Notwohnungen für Flüchtlinge dienen. Allerdings gibt es eine kleine Klasse von deutschen Neureichen, die mit barbarischer Empfindungslosigkeit jede Einschränkung ihrer Bequemlichkeit zu umgehen verstehen. Die sind zwar Ausnahmen, aber sie täuschen oft den Fremden über die wahren Verhältnisse in dem geschlagenen Deutschland, wo tatsächlich die Mehrzahl, Millionen und Abermillionen von Menschen unter so unbeschreiblichen Lebensbedingungen leben, dass nur ein sehr geduldiges und gehorsames Volk sie seit Jahren akzeptieren kann, ohne sich zu empören. In Klammer, ich spreche in dieser Reportage nicht von den Vertretern der Besatzungsbehörde, denen natürlich keine räumlichen Beschränkungen auferlegt sind. Ursache dieser ins Maßlose gesteigerten Wohnungsnot ist vor allem die ungeheure Masse der Vertriebenen, die seit 1945 in ein schon durch Luftangriffe sehr wohnungsarmes, es wurden im Bundesgebiet 8.500.000 Wohnräume durch die Luftangriffe zerstört und ausgeblutetes Land strömten und heute noch täglich in großer Zahl die Ostzonengrenze überschreiten. 12 Millionen Flüchtlinge leben in vier Zonen Deutschland. Das heißt, jeder vierte Deutsche ist Flüchtling, wenn man eine gleichmäßige Verteilung der Vertriebenen auf das gesamte deutsche Gebiet voraussetzt. In Wirklichkeit ist es so, dass einige Länder, und zwar die dem Eisernen Vorhang unmittelbar benachbarten, unverhältnismäßig schwer belastet sind. In Schleswig-Holstein zum Beispiel ist jeder dritte Einwohner Flüchtling und in den meisten Städten dieses Landes sogar jeder zweite. Um sich eine Vorstellung von den Schwierigkeiten dieser Probleme zu machen, versuche man sich auszumalen, dass die Stadt, in der man wohnt, sei es Zürich, Paris, New York oder irgendeine andere, plötzlich die doppelte Einwohnerzahl unterzubringen hätte. Andere Bundesländer dagegen, zum Beispiel die Länder der französischen Besatzungszone, nahmen bis vor einem Jahr überhaupt keine Flüchtlinge auf, da Frankreich das Potsdamer Abkommen nicht unterzeichnet hatte und sich daher auf den Standpunkt stellte, an den verheerenden Folgen dieses Abkommens nicht mittragen zu müssen. Erst die Gründung der Deutschen Bundesrepublik hat die rechtlichen Voraussetzungen für einen Flüchtlingsausgleich geschaffen. Woher aber kamen diese Massen von Flüchtlingen und Vertriebenen und warum kamen sie? Im Sommer 1945 befanden sich in Westdeutschland bereits 4 Millionen Ostdeutsche, die vor den Russen geflüchtet waren und rund 8 Millionen DPs, das sind Displaced Persons. Von diesen letzteren konnte die UNRWA bis 1947 bereits 7 Millionen in ihre Heimat zurückführen. Die übrigen lehnten es ab, zurückzukehren. Mit Hilfe der IRO, die an die Stelle der UNRWA getreten war, wanderten die Arbeitsfähigen unter diesen DPs aus, sodass ihre Zahl heute auf etwa 100.000 zusammengeschmolzen ist. Zu diesen Flüchtlingen und DPs kamen die Volksdeutschen, die dem am 2. August 1945 von den USA, England und Sowjetrussland in Potsdam unterzeichneten Abkommen gemäß aus ihrer Heimat, dem Sudetenland, Polen, Rumänien, Jugoslawien und Ungarn, ausgewiesen wurden. Sie alle mussten in Deutschland Aufnahme finden. Westdeutschland ohne die russische Zone hat heute 8 Millionen Vertriebene unterzubringen. Ganz genau ist die Ziffer nicht festzustellen, da täglich aus der Sowjetzone tausende sogenannte politische Flüchtlinge die Zonengrenze überschreiten. Diesen gesellen sich noch nicht-deutsche politische Flüchtlinge aus den Satellitenstaaten zu, deren Unterhalt bis zu diesem Sommer von den Alliierten bestritten wurde, jetzt aber ebenfalls der deutschen Behörde zur Last fällt. Erschwerend war und ist die Tatsache, dass die ausgewiesenen Volksdeutschen ohne jegliche Habe, kaum notdürftig bekleidet, in Deutschland ankamen. Bestimmungsgemäß hatten sie das Recht, 50 Kilo ihres Besitzes ins Exil mitzunehmen, aber es gelang ihnen nur in seltenen Fällen, das Gepäck über die Grenze zu bringen. Es musste also nicht nur Unterkunft für diese Menschen gefunden, sondern zugleich Kleidung, die unentbehrlichsten Gebrauchsgegenstände, Nahrung und Arbeit verschafft werden. Diese tausendfachen Probleme konnten bis heute nur zum Teil gelöst werden. Und selbst soweit war es nur mit Hilfe der karitativen Verbände des In- und Auslandes möglich. Noch jetzt, während ich diese Worte schreibe, tragen mehr als 30% unter den Vertriebenen geliehene Kleidung, 25% haben geliehene Betten, 22% überhaupt kein Bett und so weiter. Und 41% der Arbeitslosen sind Flüchtlinge. Bei meinen Besuchen in den Wohnlagern Bayerns, Niedersachsens und Schleswig-Holsteins habe ich kaum einen Flüchtling gesehen, der allein über ein Bett verfügt hätte. Hygienisch unverantwortlich werden solche Lebensbedingungen, wenn ein Teil der Familienmitglieder an einer ansteckenden Krankheit leidet, was sehr häufig der Fall ist. In dem Münchner Lager Waldfriedhof sah ich zum Beispiel eine Familie, deren beide älteste Töchter von 9 und 11 Jahren lungenkrank sind. Für 5 Personen sind nur 2 Betten und ein Bett mit Strohsack vorhanden. Dies ist ein Fall unter Hunderttausenden und längst nicht der schlimmste. Es gibt Baracken, in denen heute noch 15 Personen zusammenhausen, fremde Männer, Frauen, Kinder. Niemand macht sich eine Vorstellung von dem, was diesen Kindern allein in moralischer Beziehung angetan wird. In den Tiefbunkern der Großstädte sah ich Kinder und schwangere Frauen, Menschen, die dort seit Jahren ohne Licht und Luft hausen. In den Augen dieser Menschen ist jeder Hoffnungsschimmer erloschen. Es gibt heute noch 580 Massenlager in Westdeutschland. Das berüchtigte Konzentrationslager Dachau, heute Flüchtlingslager, beherbergt 2100 Flüchtlinge. Als Betten dienen immer noch die alten Bretter und Strohsäcke des früheren KZs. 18 Milliarden Mark, etwa 4,5 Milliarden Dollar, wären notwendig, um den Vertriebenen menschenwürdige Wohnungen zu beschaffen. Ohne gleichzeitige Arbeitsbeschaffung aber nützen auch die Wohnungen nichts.
Ja, soweit Resu Po. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es ist wirklich ja interessant, das zu hören. Also das ist, man weiß das zwar theoretisch, dass es irgendwann mal passiert ist, aber man kann es sich nicht mehr vorstellen und viele haben es einfach auch vergessen. Und ich wollte jetzt fragen, also ich finde, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass das Buch jetzt erscheint. Zum Abschluss eine kleine Doppelfrage. Wie kommt es dazu, dass es jetzt erschienen ist und habt ihr diesen Text jetzt erst gefunden oder wie kam es?
Also das Archiv von Resu Po ist nicht geordnet, sagen wir mal so. Und es schlummert noch vieles in Kisten und es muss immer wieder was entdeckt werden und manche Dinge sind beschriftet und haben andere Inhalte. Und Resu Po hatte ja eigentlich dieser Sache sich auch so angenommen, weil sie das Schicksal der Jugendlichen so schlimm fand. Ja? Also die umhervagabundierenden Jugendlichen, die keine Eltern mehr hatten, niemand, der für sie verantwortlich war, die höchstens, wenn sie ausgesucht wurden, in Heimen unterkamen und so. Und da hatte sie eine Sache beschriftet und hat irgendwie die Abbildung mit diesen Kindern und so dazu und hatte witzigerweise auch diese Reportage dabei, obwohl die jetzt mit Jugend allein nichts so zu tun hat. Und wir haben jetzt überlegt, also weil Heidelberg hat ja auch eine Flüchtlingsaufnahmestelle und auch in Heidelberg gab es sehr viel Unruhe in der Bevölkerung, weil diese Leute vom PHV immer in die City ziehen und mit dem Shuttle wieder zurück und viele jetzt einfach diese Diskussionen führen. Ich meine, es gibt ja auch in der Taz die Rassismusdebatte und Sexismusdebatte gibt es spätestens seit Köln. Also wir haben ja ganz viele so Problemfälle. Und es gibt ja auch andere wie Abbas Kider, die sich dieses Flüchtlingsproblems annimmt. Der war bei Hans Till im Künstlerhaus und hat auch mal die Flüchtlingssituation, was ich ganz wichtig fand, von innen heraus beschrieben. Ja, wie sich die fühlen, die hier so angegafft werden und behandelt werden wie Aussätzige. Und wie, jetzt ist so, also einfach dieses Erinnerungsvermögen mal wieder zu aktivieren, weil es zeigt ja die Geschichte, dass Deutschland oder Europa ist kein Einwanderungsland, ja. Also eigentlich hat Europa schon immer seit den Kreuzzügen, 30-jähriger Krieg, Nationalismus und so weiter, zwei Weltkriege, immer das Problem gehabt, wie bringen wir Leute, die auf der Flucht sind, aus egal welchen Gründen unter. Ja? Und die haben nie ein richtiges Konzept entwickelt, was ich jetzt auch dafür, dass alle so sehr gründlich sind und administrativ ausgestattet sind und genügend Geld haben. Es läuft nichts richtig und es dauert immer ganz lange, bis was in Gang gebracht wird. Und wir haben jetzt einfach gedacht, es ist so aktuell und passt in diese Zeit, auch mal zu sagen, hey, in Deutschland war die Situation die, also früher weiß ich, als Linke an der Uni, da haben wir immer gesagt, die sind ja selber schuld, ja. Also da haben wir für das Schicksal, meine Mutter kommt aus Danzig, nicht jetzt so viel Empathie empfunden, sondern haben einfach gedacht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.